Wir gehen davon aus, dass sich unser Geschäftsmodell definitiv noch weiter etablieren wird und die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen von den Banken ja wahrscheinlich noch ein Stück weiter weggewandert sein wird. Aber wir sehen dem Ganzen tatsächlich positiv entgegen. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen Unternehmen auch in schwierigeren Situationen unterstützen. Die herausfordernden Zeiten, die uns ja nachweislich noch bevorstehen könnten, eben zu überstehen.
Sagt Samuel Gemeinder.
Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Treibstoff, der Podcast von Cicero über das, was die Wirtschaft antreibt. Mein Name ist Julia Margier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In jeder Folge eines Treibstoff-Podcasts stellen wir Ihnen kreative und innovative Menschen vor, die mit ihren Unternehmen und Produkten die deutsche Wirtschaft am Laufen halten und mit ihren Ideen vorantreiben. Zu Gast in der heutigen Folge ist Samuel Gemeinder. Samuel Gemeinder ist Vertriebsleiter der Nordleasing GmbH, einem Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das für mittelständische Firmen bankenunabhängige Finanzierungslösungen anbietet und auch der Sponsoringpartner dieser Folge ist. Herzlich willkommen, Herr Gemeinder. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich Ihr Gast sein darf.
Herr Gemeinder, im Juni ging die Meldung durch die Medien, dass im ersten Halbjahr 2024 so viele Firmenpleiten wie seit 10 Jahren nicht mehr von der Auskunftei-Kreditreform registriert worden sind. Rund 11.000 Firmen mussten seit Januar diesen Jahres Insolvenz anmelden. Sie hätten womöglich dem einen oder anderen Unternehmen helfen können. Erklären Sie uns doch in ein paar Sätzen, was die Nordleasing GmbH für Finanzdienstleistungen anbietet.
Ja, sehr gerne. Wir als Nordleasing sind einer der größten Anbieter von Sale and Leaseback und Sale and Rentback Finanzierungstransaktionen für Maschinenparks im deutschsprachigen Raum. Unsere Expertise liegt darauf, dass wir Maschinen zu Zeitwerten bewerten können. Bedeutet, wir können über unsere Partner wirkliche Marktpreise für Maschinen definieren, die Maschinen dann zu diesen definierten Preisen aus den Unternehmen herauskaufen und direkt an die Unternehmen zurückvermieten bzw. zurückverleasen. Die Maschinen sind dabei völlig uneingeschränkt in der Weiternutzung des Unternehmens, können also vollumfänglich nach wie vor genutzt werden und unterliegen keinerlei Einschränkungen durch uns. Ganz wichtig ist aber auch, dass das Eigentum an den Maschinen nach der Vertragslaufzeit, in der Regel 4 Jahren, wieder ans Unternehmen zurückfällt. Das heißt, das Unternehmen braucht auch keine Bedenken haben, sie verkauft jetzt hier ihr Tafelsilber und bekommt es nicht mehr zurück. Die Liquidität, die durch den Kaufpreis, den wir ja dann für diese Maschinen bezahlen, ins Unternehmen kommt, kann das Unternehmen völlig frei einsetzen. Ja, das heißt, es gibt keine Mittelverwendungspflicht sozusagen und auch keinerlei Covenants, die Unternehmen dann einhalten müssen. Und das ganz Entscheidende, wir machen das bonitätsunabhängig. Das bedeutet, wenn die klassischen Finanzierer aufgrund der Bonität nicht mehr oder noch nicht wieder finanzieren können, dürfen, wollen, dann sind wir als Nordleasing eben eine sehr gut passende Alternative.
Und das machen Sie als deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg nun schon seit fast 15 Jahren. Woher kam denn der Impuls, eine solche Firma zu gründen? Da muss es ja eine Nachfrage im Markt gegeben haben, die vorher nicht erfüllt worden ist und die auch die Unternehmen dazu bringt, eben nicht mit der Hausbank zusammenzuarbeiten, sondern mit Ihnen.
Also wir haben keinen Bankenhintergrund, das bedeutet, wir sind natürlich deutlich schneller, flexibler und können unternehmerischer handeln. Zunächst muss man auch wissen, dass unsere Gesellschafter 5 Hamburger Kaufleute sind, allesamt Familienunternehmer, die sich schon sehr lange kennen. Und dieser Gesellschafterkreis war im Austausch vor mehr als 15 Jahren und haben gemerkt, ja, dass der Zugang zu Fremdkapital via Banken den Mittelständlern immer schwerer fällt und haben sich überlegt, dort eine Lösung zu entwickeln, um eben diesen Bedarf zu decken. Ja. Und in Deutschland sind die Unternehmen nun mal historisch sehr bankenfinanziert, sodass diese Idee dann relativ schnell auf große Nachfrage gestoßen ist. Eine Bank erstellt in aller Regel erstmal ein Rating. Das bedeutet, sie schaut sich die Unternehmenszahlen an und basierend darauf wird dann eine Kreditentscheidung getroffen. Aufgrund der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die im Übrigen ständig steigen, sodass die Banken dann eben nur noch Kredite an Bonitäten vergeben können, die gut sind, ja. Und eben die, die nicht mehr so gut sind oder noch nicht so gut sind, die haben dann meistens das Problem, dass sie in diesem Auswahlprozess sozusagen unten durchfallen. Ja. Und das ist eben den Riesenvorteil, den wir als assetbasierter Finanzierer haben. Wir stellen unsere Finanzierungen nicht auf die Bonitäten der Unternehmen ab, sondern auf die Assets. Bedeutet, wenn die Maschinen, die wir finanzieren, gut sind, die Maschinen einen Zweitmarkt aufweisen, dann ist es für uns völlig ausreichend, in dem Moment dort eine Finanzierung auf die Beine zu stellen.
Also das heißt, Sie sind da viel flexibler als eine Bank?
Ja, ganz genau. Viel flexibler und können uns wirklich mehr auf die Anforderungen des Kunden dann eben einlassen. Ja. Wir unterliegen vollumfänglich der BaFin, ganz klar. Aber wir haben dort natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, als das jetzt eine Bank hat. Ja. Die Leitplanken sind da deutlich strenger, deutlich enger bei einer Bank.
Und in welchem Stadium befinden sich denn diese Unternehmen? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich an die Nordleasing GmbH zu wenden?
Wir werden sehr, sehr häufig in kriselnden Situationen angesprochen, sprich in Restrukturierungen, Sanierungen, aber auch bis zu Insolvenzszenarien. Ja. Wenn es im Prinzip darum geht, einen Insolvenzplan zu finanzieren oder einen Investor, sei es ein Stratege oder auch ein Private Equity Investor, wenn es darum geht, den Kaufpreis für ein Unternehmen zu refinanzieren. In der Regel muss man sagen, dass natürlich die Unternehmen lieber früher als zu spät auf uns zukommen sollten. Wenn eine Insolvenzantragspflicht besteht, ist es natürlich erstmal zu spät, weil dann erstmal ein Insolvenzverwalter logischerweise das Ruder übernimmt. Aber es gibt auch Wachstumssituationen, in denen Unternehmen sich wiederfinden oder Produktentwicklungen müssen vorangetrieben werden, das natürlich alles finanziert werden muss oder auch vorfinanziert werden muss. Und Banken stoßen dann häufig eben irgendwann an ihre Grenzen. Und dann sind wir eben gerne ein weiterer Finanzierer im gesamten Finanzierungsumfeld eines Unternehmens.
Dann lassen Sie uns doch an dieser Stelle einmal ein wenig konkreter werden, denn das hört sich vielleicht für den einen oder anderen Hörer möglicherweise ein bisschen abstrakt an. Können Sie an einem Beispiel oder an zwei Beispielen einmal ganz konkret erklären, für welche Unternehmen ist denn eine solche alternative Art der Finanzierung interessant? Und Sie haben es eben schon angedeutet, aus welchem Grund wenden sich die Unternehmen an Sie und arbeiten nicht mit Ihrer Hausbank zusammen? Da fallen Ihnen doch bestimmt ein paar Beispiele ein, die das nochmal so ein bisschen greifbarer machen.
Zunächst möchte ich gerne anbringen, dass wir auch sehr gerne als Ergänzung zu den bestehenden Banken agieren und nicht immer ausschließlich quasi der Finanzierer sein möchten und wollen. Allerdings kommen viele Unternehmen erst zu uns, wenn sie bei der Bank schon in der Intensivbetreuung oder in den Workout-Abteilungen angekommen sind und das Vertrauen zwischen Unternehmen und Hausbank meist schon beschädigt wurde. Spätestens dann ist es natürlich absolut unabdingbar, sich nach alternativen Finanzierern umzuschauen und dann eben können wir auch eine Alternative darstellen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Unternehmen, die sich an uns wenden, in der Vergangenheit eine Herausforderung hatten, sodass die Banken eben dann gar nicht mehr wirklich unterstützen können. Beispiele können sein, ein Unternehmen bricht ein großer Kunde weg, im Gesellschafterkreis gibt es Streitigkeiten, ein Gesellschafter muss ausbezahlt werden. Management-Buy-ins, können Beispiele sein, in denen eben unabhängige Liquidität nochmals nötig wird. Oder dann eben auch, wenn wir ganz kurz auf die Krisen zu sprechen kommen, ja, Corona, die Energiekrise oder auch ESG, was natürlich gegenwärtig ist und die Unternehmen zusammen dann in verschiedene Problemsituationen bringen konnte. Ein anderes Beispiel, was wir in jüngster Vergangenheit hatten, war eine Unternehmensnachfolge. Ein Sohn, der das Unternehmen seines Vaters übernehmen wollte. Das Unternehmen natürlich ein Stück weit die Altersvorsorge des Vaters war. Ja, das heißt, auch der Sohn musste dann einen gewissen Kaufpreis bezahlen für das Unternehmen und hat sich natürlich dann auch die Frage gestellt, wie er das Ganze refinanzieren kann, weil er auch nicht den vollumfänglichen Kaufpreis sozusagen aus seiner eigenen Tasche finanzieren konnte. Und auch da sind wir ein probater Anbieter, der eben genau in so Szenarien mit unterstützen kann, indem wir eben aufgrund der Historie des Unternehmens jetzt nicht unsere Kreditentscheidung positiv oder negativ fällen, sondern wir sagen, die Maschinen, die im Unternehmen stehen, sind gut und dann können wir auch einen jungen Unternehmer häufig mit so einer Transaktion unterstützen.
Jetzt möchte ich doch nochmal konkret nach zwei Begriffen fragen, die Sie eben am Anfang des Gesprächs schon erwähnt hatten, nämlich das sogenannte Sales and Leaseback-Verfahren oder das Sales and Rentback-Verfahren. Ich glaube, das sind so zwei Begriffe, die man nochmal ein bisschen vertiefen könnte, um den Hörerinnen und Hörern ihre Dienstleistungen nochmal so ganz klar vor Augen zu führen.
Ja, mache ich sehr gerne. Also zunächst einmal haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das Ganze via Sale and Leaseback, also Leasing, darstellen oder eben via Sale and Rentback, Mietkauf. Für uns als Nordleasing völlig gleichbedeutend. Ja. Wir können dort auf die Anforderungen unseres Kunden eingehen. Die beiden Varianten unterscheiden sich in bilanzieller und steuerlicher Thematik. Beim Leasing haben wir eben die Thematik, dass die Assets aus den Büchern des Unternehmens herausgehen. Ja. Dementsprechend kommt es zu Anlagenabgängen, dementsprechend auch zu Buchgewinnen oder Buchverlusten, ja, die natürlich dann auch voll steuerlich wirksam werden. So können beispielsweise Verlustvorträge aus den letzten Jahren reduziert werden, indem eben hier stille Reserven gehoben werden. Ja. Das sind so Stellschrauben, die die Unternehmen dann gerne nutzen, um eben auch ihre Bonität dann wieder etwas aufzuhübschen und dann auch wieder ein positiveres Bild gegenüber der Bank abgeben können. Ja. Und die Banken dann dadurch auch wieder die Möglichkeit haben, das Unternehmen vielleicht etwas mehr zu unterstützen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die andere Variante, Sale and Rentback, Mietkauf, dort ist es so, dass die Assets eben in den Büchern des Kunden bleiben. Es kommt nicht zu Buchabgängen, dementsprechend auch nicht zu Buchgewinnen oder Buchverlusten. Das Ganze wird bilanziert wie ein Darlehen. Ja. Das heißt, der Kunde bekommt einen Zins- und Tilgungsplan, es wird bilanziert und auch hier, ja, gibt es dann steuerliche Themen, die er eben für sich dann positiv nutzen kann.
Jetzt sind wir ja schon ziemlich tief drin im Thema und auch eingetaucht in verschiedene Beispiele. Ich würde gerne zu diesem Zeitpunkt im Gespräch nochmal von den ganz konkreten Anwendungsfragen einen Schritt zurücktreten und einmal übergeordnet auf die Wirtschaftslage in Deutschland blicken. Sie haben das eben auch schon angedeutet mit den verschiedenen Krisen, die uns in den letzten Jahren geschüttelt haben. Sie sind als Nordleasing GmbH nun fast 15 Jahre tätig und verfolgen als Finanzdienstleister die Entwicklung der deutschen Wirtschaft eben auch aus dieser Perspektive seit einiger Zeit. Ihr Unternehmen ist selbst ein mittelständisches Unternehmen. In diesen 15 Jahren gab es einige Einschnitte in der deutschen Wirtschaft. Sie erwähnten eben schon allen voran eben die Corona-Krise ab 2020 und den damit einhergehenden Konjunktureinbruch. Damals hatte man mit einem viel höheren Insolvenzaufkommen gerechnet, als dann tatsächlich eingetreten ist. Das mag auf der einen Seite an den staatlichen Hilfsmaßnahmen gelegen haben und vielleicht auch an der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Wie haben Sie diese Zeit als Unternehmen erlebt und was bedeutete die Corona-Krise für Ihr Geschäft?
Ja, zuallererst war Corona natürlich auch für uns erstmal extrem beängstigend und erschreckend, haben dann aber versucht, möglichst nüchtern zu überlegen, ja, was es für uns als Unternehmen bedeutet. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an die Aussage beispielsweise von Robert Habeck gegenüber Sandra Maischberger. Die Unternehmen sind nicht insolvent, sie hören bloß auf zu produzieren.
Ja, die Bäcker waren das, glaube ich, gell?
Unter anderem, ganz genau. Ja. Wir haben das natürlich für uns etwas anders beurteilt und anders gesehen und haben eigentlich damit gerechnet, dass ja unser Anfragevolumen deutlich nach oben geht. Ja, weil wir gedacht haben, die Unternehmen kommen unter Druck, alternative Finanzierer werden an Bedeutung gewinnen. Bloß es war zunächst erstmal genau das Gegenteil der Fall. Durch die Aussetzung oder nicht nur durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und den ganzen Corona-Hilfen, die von Bund und Ländern gezahlt wurden, wurden die Unternehmen ja regelrecht vollgepumpt mit Liquidität, sodass wir in den Jahren 2020 und 2021 so wenig Geschäft hatten wie schon lange nicht mehr. Haben dafür relativ rasch, sprich in den Jahren 22 und 23, diese Aufholeffekte gemerkt. Ja. Das heißt, die Unternehmen, die sich zunächst erstmal mit Hilfen über Wasser gehalten hatten, die haben dann gemerkt, oh, ich muss die Hilfen ja irgendwann zurückbezahlen oder es kamen noch andere Themen dazu, wo sie dann gemerkt haben, jetzt muss ich tatsächlich reagieren. Und so kam es, ja, dass wir in 22 und 23 so viel Geschäft gemacht haben wie noch nie.
Daran knüpfe ich gleich nochmal an und komme auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Da hatte ich die aktuelle Studie von Kreditreform zitiert. Wir befinden uns mitten in der Wirtschaftskrise und diese Kreditreformstudie zeigt vor allem im Segment der größeren Unternehmen ein sehr dynamisches Insolvenzgeschehen, das weit über dem Niveau der vergangenen Jahre liegt. Sie haben es gesagt, 2023 war für Sie ein extrem arbeitsames Jahr. Es spiegeln sich die zurückliegenden Krisen allen voran Corona. Auch da sagten sie, die Problematik der wachsenden Insolvenzen ist ja nicht aufgehoben worden, sondern nur aufgeschoben. Die Quittung erhalten wir jetzt. Und der Ukraine-Krieg spielt auch eine große Rolle. Viele Unternehmen haben ein Schuldenproblem und können den Zahlungsverpflichtungen aus eigener Kraft kaum nachkommen. Patrick Ludwig Hans, der Leiter der Kreditreform Wirtschaftsforschung, sagt wörtlich, die Unternehmensstabilität in Deutschland ist derzeit so wackelig wie seit Jahren nicht mehr. Das hört sich doch einigermaßen dramatisch an. Wie schätzen Sie denn die Lage ein und welche Signale hören Sie aus den Unternehmensfeldern, in die Sie Einblick haben jetzt? Und was bereitet den Unternehmen im Moment am meisten Probleme?
Zuerst kam Corona. Das war der große Einschlag sozusagen. Und dann haben sich die verschiedenen Themen ja wirklich wie eine Kette aneinandergereiht. Dann gab es die Halbleiterkrise, es kam zu den Transportproblematiken, der Ukraine-Krieg, den Sie ansprechen, damit einhergehend die Energiekrise und zuletzt natürlich nicht die Themen, die uns schon die letzten Jahre beschäftigen und die wir haben kommen sehen, aber keiner sich so wirklich darum kümmern wollte, wie Dekarbonisierung, Demografie oder auch das Thema Fachkräftemangel. Ja. Das heißt, in Summe waren das dann einfach zu viele Themen, die auf die Unternehmen eingeprasselt sind, so dass es dann in Summe einfach für viele sehr, sehr schwierig wurde. Ja. Und ich glaube auch, dass die Ampelregierung in den letzten Jahren viel dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland dort stehen, wo wir eben im Moment gerade stehen. Viele Mittelständler berichten uns wirklich von der Unmöglichkeit, Fachkräfte zu finden und aber auch von den hohen Personalkosten, die sie in Deutschland zu stemmen haben. Ganz abgesehen von der Unternehmensbesteuerung, ja, in der wir weltweit ganz vorne mit dabei sind, also was die Höhe der Unternehmensbesteuerung anbelangt. Gemäß dem Statistischen Bundesamt zahlen wir in Deutschland den vierthöchsten Strompreis in der EU. Und auch im Gaspreis sind wir im oberen Drittel mit dabei. Ja, jetzt kann man sagen, gut, ihr seid oben mit dabei, aber ihr seid nirgendwo auf Platz 1. Dann muss man aber berücksichtigen, ja, dass wir in Deutschland eben die Schlüsselindustrien, die uns als Deutschland dorthin gebracht haben, wo wir stehen, ja, als Exportnation, sprich die Automobilindustrie, die chemische, pharmazeutische Industrie, aber auch der Maschinenbau, ja, eigentlich ein sehr energieintensive Wirtschaftssektoren haben. Und dementsprechend haben diese Probleme bei uns natürlich zu mehr Druck geführt als vielleicht anderswo. Und viele Unternehmen haben uns auch schon berichtet, und das hat mich persönlich besonders schockiert, indem sie gesagt haben, ja, wir finden beispielsweise in Polen und Ungarn im Bereich von ja, eher gering qualifizierten Arbeitern deutlich besser Ausgebildete als in Deutschland. Ja. Ein oberschwäbischer Geschäftsführer von einem Maschinenbauunternehmen hatte beispielsweise erst vor ein paar Wochen zu mir gesagt, Deutschland hat die Ausbildung auf dem unteren Level komplett eingestellt. Er meinte, ja, dass die Geringqualifizierten in Deutschland quasi gar keine Bildung, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, gar keine Bildung mehr mitbringen. Und das, glaube ich, ist natürlich schon auch ein Indikator, wo die Reise hingehen könnte.
Herr Gemeiner, Sie hatten eben schon die Situation skizziert der Unternehmensnachfolge mit dem Sohn, der gerne das Unternehmen seines Vaters übernehmen wollte und Sie ihm da unter die Arme greifen konnten. Die jetzige wirtschaftliche Situation ist ja gerade für die kommenden Unternehmergenerationen nicht besonders attraktiv. Sie hatten es bereits skizziert und man kann es Ihnen auch nicht verdenken. Auf der einen Seite steigt die Zahl der Unternehmer auf Nachfolgesuche, das Interesse auf der anderen Seite ins eigene Familienunternehmen mit einzusteigen oder eben auch als Externer, als Nachfolger ein Unternehmen zu übernehmen, scheint für viele nicht attraktiv. Der aktuelle DIHK-Report Unternehmensnachfolge zeigt, wegen des scheiternden Generationswechsels ist es für 28% der Chefs eine Option, ihr Unternehmen ganz aufzugeben. Im Vorjahr waren es 25%. Die Standortprobleme in Deutschland machen die Sache nicht unbedingt attraktiver, das hatten Sie eben ausgeführt, für jeden jungen Unternehmer oder Unternehmerin. Wie nehmen Sie die Situation wahr?
Ja, absolut. Also wir hatten vor einigen Jahren sehr, sehr häufig Management-Buyouts oder auch Management-Buy-ins. Bedeutet, wenn Teile des Managements von extern oder auch von intern das eigentliche Unternehmen übernehmen, ja, das ist deutlich, deutlich weniger geworden. Oder auch Nachfolgeszenarien innerhalb der Unternehmerfamilie. Was wir in den letzten Jahren häufig begleitet haben, sehen wir eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich glaube einfach auch, dass wir aufgrund der eben besprochenen Standortnachteilen vermutlich die Zukunftsperspektive immer schwieriger wird, ja, die ein Unternehmer dort sieht. Zumal auch vielleicht ja die Gesellschaft oder die jüngeren Generationen das eigentlich Unternehmertum oder auch dadurch Ansehen zu erlangen gar nicht mehr so wichtig sehen, sondern eben Themen wie Freizeit, persönliche Lebensgestaltung, Familie vielleicht wichtiger werden als wirtschaftlich voranzukommen beziehungsweise wirtschaftlich eine führende Rolle einzunehmen, als eigene Person jetzt mal gesprochen.
Sie haben eben schon den Fachkräftemangel und das Auslagern von Produktionen ins Ausland erwähnt. Viele Unternehmen sehen als Lösung ihrer Probleme mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland die Verlegung von Betriebsstätten ins Ausland. Eine ganz aktuelle Umfrage des Bundesverbands der deutschen Industrie von Juni zeigt, dass 30% der befragten Unternehmen im industriellen Mittelstand zumindest darüber nachdenken, Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlegen. Weitere 16% seien schon aktiv dabei. Sehen Sie diesen Trend bei Ihren Kunden auch und was bedeutet das für Ihr Geschäftsmodell?
Ja, ich bin ungern ein Schwarzmaler, aber die Deindustrialisierung nimmt aus unserer Sicht deutlich zu. Ja. Vielleicht nicht bei den ganz großen Unternehmen, die natürlich dann auch politisch eine andere Position haben, aber wir sehen und hören das wirklich täglich in unserem Geschäft. Die Auslandsanfragen, die wir bekommen, nehmen ständig zu. Wir hatten in der Vergangenheit häufig Unternehmen als unsere Kunden, die einen kleinen osteuropäischen Standort beispielsweise hatten. Ja. Das heißt, dort haben sie einfachere, kleinere Werkbänke sozusagen betrieben, um den deutschen Hauptstandort eben zuzuarbeiten. Aber wir kriegen immer mehr Anfragen bezüglich Standortverlagerungen. Ja. Das heißt, Produktionen in Deutschland werden sehr, sehr häufig ins Ausland verlagert. Und in Deutschland bleibt dann nur noch die Verwaltung und wahrscheinlich Research und Development zurück. Aber das geht ganz klar in die Richtung, ja.
Aber können Sie als deutsches Finanzunternehmen denn auch im Ausland solche Modelle wie das Sales and Leaseback-Verfahren anbieten? Welche Länder sind denn für solche Finanzierungsmodelle offen?
Ja, für uns ist immer entscheidend das im jeweiligen Land geltende Sachenrecht und Insolvenzrecht. In einigen Ländern ist es eben nicht möglich, vollumfänglich das Eigentum zu erwerben durch so eine Transaktion wie die unsere. Dazu zählen hauptsächlich die südeuropäischen Länder, ja, Frankreich, Italien, Portugal, um ein paar Beispiele zu nennen. In Osteuropa scheint das Recht sehr dem Deutschen nahe zu sein. Sprich, dort können wir problemlos unsere Finanzierungstransaktionen darstellen mit einem kleinen Workaround. Bedeutet, wir sind im Ausland nicht akkreditiert, können aber mit einem deutschen Unternehmen einen Vertrag schließen und dieses deutsche, ja, Mutterunternehmen oder auch Schwesterunternehmen vermietet dann intern die Maschinen an den ausländischen Standort. Ja. Und so ist es uns möglich, beispielsweise in Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn problemlos unsere Kunden auch dorthin zu unterstützen.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass gerade bürokratische Hürden in solchen Ländern dann auch Probleme bedeuten. Aber wie gesagt, Sie haben diesen Umweg gefunden und müssen sich gar nicht mit der ungarischen Bürokratie herumschlagen. Wird das denn zunehmend auch ein Thema? Wächst dieser Markt? Bieten Sie in Osteuropa jetzt vermehrt diese Dienstleistungen an?
Vor 5 Jahren beispielsweise hatten wir wirklich vereinzelt Anfragen im Ausland. Ja, das waren vielleicht 2, 3 Anfragen im Jahr, in denen unsere Kunden auf uns zukamen und gesagt haben, wir haben eine Transaktion mit euch in Deutschland umgesetzt und wir könnten uns auch vorstellen, für unsere Tochtergesellschaft beispielsweise in Polen das mit euch zusammen anzugehen. Dann haben wir gesagt, im Ausland können wir gar nicht tätig werden. Bis wir dann die 2. und die 3. Anfrage kamen, haben wir gesagt, eigentlich sollten wir uns auch dem mal annehmen, weil vielleicht ist das ein Markt für uns, der wächst. Und das haben die letzten Jahre jetzt extrem gezeigt. Ja, also wir sind im Ausland extrem gewachsen, im Verhältnis überproportional und wollen das Ganze natürlich auch, ja, weiterhin abgreifen, dieses Geschäft, und mit unseren Kunden ins Ausland gehen. Und sind dann natürlich auch in Gesprächen oder in strategischen Überlegungen im Ausland dann tatsächlich eine Niederlassung zu gründen, sprich aber dann auch im jeweiligen Land eine komplett vollumfängliche Akkreditierung auch durchzuführen, ähnlich wie in Deutschland bei der BaFin. Das sind so Themen, die uns umtreiben, aber ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre nicht drum rumkommen, aber sind dem Thema natürlich völlig, völlig offengestellt.
Da sind wir schon bei unserer Abschlussfrage, denn am Ende einer jeden Folge unseres Treibstoff-Podcasts wagen wir mit unserem Gast einen Blick in die Zukunft. Sie haben es eben schon angedeutet. Was wird Ihr Unternehmen in 10 Jahren um- und antreiben? Wie sieht die Nordleasing GmbH vielleicht in Ungarn dann aus?
Ja, also wir gehen davon aus, dass sich unser Geschäftsmodell definitiv noch weiter etablieren wird und die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen von den Banken ja wahrscheinlich noch ein Stück weiter weggewandert sein wird. Aber wir sehen dem Ganzen tatsächlich positiv entgegen. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen Unternehmen auch in schwierigeren Situationen unterstützen. Die herausfordernden Zeiten, die uns ja nachweislich noch bevorstehen könnten, eben zu überstehen. In Summe stehen wir dem aber natürlich sehr, sehr offen gegenüber, sehen mehr Chancen als Risiken und ja, sind gespannt, wie wir uns dort in den nächsten Jahren entwickeln werden, auch wie sich der Standort Deutschland entwickeln wird. Aber wir wollen definitiv jeden Tag das Beste daraus machen und unseren Beitrag dazu leisten, Unternehmen bei ihrem eigentlichen Tun, sprich ihrem wirtschaftlichen Mehrwert, zu unterstützen.
Herr Gemeinder, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Sie finden alle bisher erschienenen Treibstofffolgen auf den bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de. Bis zum nächsten Mal.
Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.